Impulse, der KPMG-Podcast.
Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres KPMG-Podcasts Impulse. Mein Name ist Erich Tewanger und ich freue mich wieder mit Berufenen zu diskutieren. Das heutige Thema wird sich drehen um Klima, Klimaschutz und die Rolle, die Marktmechanismen, insbesondere der Zertifikatehandel, da spielen können. Und das sicherlich aus zwei sehr spannenden Initiativen. Ich darf zum einen begrüßen dich, Klaus Reisinger. Du bist Gründer und Eigentümer von Climate Partners. Das werden viele wissen, es ist einer der größten deutschsprachigen Zertifikatehändler im freiwilligen Zertifikate.
Fairerweise Climate Partner Österreich, wir sind eine eigene GmbH. Die Deutschen haben sich schon ein Jahr früher gegründet und dort habe ich buchstäblich keine Aktien, bei den Österreichern aber schon.
Deine Bescheidenheit ehrt dich, das macht dich ja auch zu einem der ganz spannenden Spieler. Du bist ja daneben auch noch Scientist for Future, also du beschäftigst dich wirklich aus einer intrinsischen Motivation damit. Das merke ich immer, ist ja fast wichtiger, wie sozusagen das Unternehmerische, ja. Was du immer so brauchen wird. Und du unterrichtest natürlich auch universitär zum Thema Klimaschutz. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne.
Und sozusagen, damit wir da in einen Diskurs kommen, habe ich auch die Freude, dich zu begrüßen, Adela Rostowski. Du bist Senior Managerin bei uns in der KPMG, einer der ganz rührigen und hast ja ein nicht ganz einfaches Themengebiet ja gewählt. Du beschäftigst dich ganz viel mit Dekarbonisierung, allerdings sozusagen viel auch von einer Policy-Sicht, also EU-Policies, wie funktionieren die, wie wirken die, was muss man tun, damit unsere Versprechungen und Ziele, die wir uns setzen, auch in Wirklichkeit passieren. Und da bist du schon so auffällig, dass du mittlerweile auch Teil unseres globalen Dekarbonisierungsorganisation bist. Also du diskutierst dann sozusagen über den Teich mit Menschen, wie geht es in Europa, wie geht es in Amerika, was rennt da in Asien. Und vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist und dann in Diskussion mit einsteigst.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und dem Klaus.
Ich ziehe es gleich an, damit es auch für die Zuhörer spannend wird. Wenn man sich ein bisschen mit Dekarbonisierung, mit Offsetting und dem freiwilligen Zertifikatehandel auseinandersetzt, dann ist wahrscheinlich der zweite Satz irgendein Bezug zu einem sehr berühmten Guardian-Artikel. Und jetzt weiß ich aus den vorigen Gesprächen, Klaus, das geht schon richtig am Nerv, weil du ja auch den Inhalt dieses Artikels sozusagen in weiten Strecken in Zweifel ziehst. Trotzdem erlaube ich mir, dich nochmal zu fragen, welche Wirkung hat der Artikel? Wie geht sie damit um? Wie schätzt ihr den ein? Was macht der?
Grundsätzlich einmal ist es gut, dass bestimmte Dinge hinterfragt werden und dass man das, was man tut, auch kritisch von dritter Seite beobachtet wird. Deswegen haben wir überhaupt nicht, auch ich nichts gegen investigativen Journalismus, der bestimmte Dinge aufzeigt und das soll auch so sein, das ist ein notwendiges Korrektiv. Im ganz konkreten Fall, lieber Erich, hat der Guardian-Artikel, der von der Zeit aufgebracht wurde, natürlich eine Riesenverunsicherung gebracht am Markt, das muss man sagen. Der freiwillige Markt hat sich sehr, sehr vorsichtig entwickelt. Ich sage immer, ein kleines Pflänzchen war das am Anfang lange unter der Wahrnehmungsschwelle. Parallel dazu war ja der große europäische Emissionshandel und auch alles das, was das Kyoto-Regime nach sich gezogen hat mit großen Transaktionen. Daneben war das wirklich ein kleines Pflänzchen, was gewachsen ist, der freiwillige Klimaschutz. Der war aber da für alle, die Klimaschutz machen wollten, nicht für die müssen. Und war schon ein Vehikel, das gut war für Veranstaltungen, für Unternehmen oder für Produkte. Einfach nach dem Mechanismus, ich kaufe CO2-Zertifikate an anderer Stelle und kann damit die Sache, die ich unvermeidbar gemacht habe, kompensieren und habe dann auch den Claim klimaneutral gehabt. Dafür hat man eben Projekte benutzt, hauptsächlich in Afrika oder in Südamerika. Aufforstungsprojekte, Waldschutzprojekte, auch erneuerbare Energieprojekte. Und da hat eben der Guardian-Artikel gemeint, dass viele Projekte konkret oder das Tamopata oder andere Projekte angesprochen, einfach nicht die Einsparung bringen, die versprochen wurde. Und der Artikel ist jetzt ein paar Monate her. Man hat ihn wissenschaftlich untersucht, den Artikel. Und ich darf schon sagen, dass die wissenschaftliche Mehrheit den Artikel einfach anzweifelt, weil einfach die Einsparungen, die erzielt wurden, teilweise sogar über die versprochene Einsparung hinausgegangen ist. Deswegen hat man es da möglicherweise vom Journalismus etwas übertrieben. Trotzdem aber noch einmal, es ist gut, dass es kritisch hinterfragt wird. Es ist gut, dass es andere Meinungen gibt und in der pluralistischen Gesellschaft ist es auch notwendig, einen Diskurs zu führen. Deswegen danke für die Frage. Also die kurze Antwort wäre noch einmal, wir stehen auf dem Standpunkt, dass die Projekte, die wir unterstützen in anderen Ländern, hauptsächlich nach dem Vera-Standard, nachdem das einfach berechnet wird, die Einsparung bringen, die tatsächlich für den Planeten gut ist und die wir unseren Kunden auch versprechen.
Wenn ich daran anknüpfe, Klaus, und jetzt kenne ich dich lang genug, dass du das also nicht aus Business-Interessen heraus claimst, sondern dir das so am Herzen liegt, dass ich das sowieso jetzt einmal einfach so akzeptieren kann, dass du sagst, ja, schon gut, dass hinschaut haben, das nächste Mal genauer wäre nett, weil dann wär's näher an der Wahrheit. Das ist ein Vorgang, den wir immer wieder mal sehen. Also ich erinnere auch an die momentane Presseberichterstattung über Lidl, wo man ja auch geteilter Meinung sein kann, wie hilfreich das gerade ist, nämlich auch das Unternehmen kennen, dass die das wirklich sehr ernsthaft betreiben. Ja. Dann sind es ja ein Stück weit auch Geburtswehen von Märkten, die wir an anderer Stelle kennen. In deine Richtung, Adela, gefragt aus einer Policy-Ecke raus. Ist nicht jetzt unabhängig von der Frage, wie viel Wahrheitsgehalt oder Nicht-Wahrheitsgehalt da drinnen ist. Sozusagen ist zunächst einmal sind solche jungen Industrien immer ganz gut angreifbar, weil sie halt ein bisschen notwendigerweise nicht die Transparenz und die Standardisierungsgrad wie reife Industrien haben. Ist das nicht eigentlich ein Stück weit auch mit Startschuss einer weiteren sozusagen Reifungsprozesses dieses Marktes in Richtung Standardisierung, in Richtung Transparenz, in Richtung sozusagen robustere Governance?
Absolut, also da gebe ich dir vollkommen recht und sowohl vom Markt selber her als auch von, sage ich mal, den regulatorischen Institutionen wie die EU, aber auch zwischenstaatliche Organisationen wie die UN, die sich da sehr stark engagieren und organisieren, wie eben auch der Markt selber. Da habe ich insbesondere die Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets, also die TS. VCM, die eben selber auch erkannt hat, dass es einerseits zwar einen großen Bedarf gibt, um die Klimaschutzziele global zu erreichen. Also die sprechen da sogar von einer Verfünfzehnfachung der aktuellen Mengen an Carbon Credits, die notwendig sind bis 2030 und sogar das Hundertfache bis 2050. Auch die EU sieht auf jeden Fall eine große Rolle im Offsetting für die Erreichung der Klimaziele. Und die UN selber auch. All diese Organisationen sehen aber, wie du eben schon angedeutet hast, Erich, wirklich einen Bedarf, diese Fragmentierung etwas aufzulösen und hin zu einem universelleren, robusteren Standard hinzuführen. Und ich glaube, diese Fragmentierung ist ja genau das, was du angesprochen hast. Und die Entwicklung hin in Richtung Integrität und Zuverlässigkeit ist für alle Teilnehmer am Markt von Interesse, also sowohl die Händler, das weiß ich auch aus Gesprächen mit der EEX, also der European Energy Exchange, die eben auch seit letztem Jahr oder ich glaube sogar schon seit 2021 Voluntary Carbon Certificates oder Emission Reductions handelt, sieht einfach den großen Bedarf hier in Richtung Standardisierung und Robustheit und Transparenz.
Wenn ich da gleich einhaken darf, bin hundertprozentig bei dir, Adela, dass es da Transparenz und Robustheit braucht. Das gefällt mir aber gut, was der Erich gesagt hat, das Wort Geburtswehen. Der freiwillige Markt, wie der Name schon sagt, ist ja ungeregelt vom Namen her schon, weil ein freiwilliger Markt ist. Jeder von unseren Kunden kann sofort damit aufhören, muss kein klimaneutrales, unter Anführungszeichen, Unternehmen mehr sein oder kein klimaneutrales, wieder unter Anführungszeichen, Produkt mehr verkaufen. Das hat aber auch dazu geführt, weil es eben wenig geregelt war, dass die Einstiegsschwelle auch sehr nieder war und auch, um es auszusprechen, die Zertifikatpreise günstiger waren wie in den Compliance-Märkten, wo du einfach Regulatorien hast. Wenn du den Markt diesen Charme nimmst, indem du ihm zu viel regelst, ist die Frage, ob du dem freiwilligen Klimaschutz was Gutes tust. Das muss man ehrlich sagen, weil die Preise werden raufgehen. Wenn du Regulatorien hast, musst du dich auch damit beschäftigen und es ist einfach mühsamer dann. Dieser Liebhabermarkt hat sich entwickelt, relativ unreguliert, da hast du recht, obwohl bestimmte Standards einfach übergeblieben sind. Und den in irgendeiner Art und Weise jetzt in ein Korsett zu pressen, kann vielleicht nach hinten losgehen, in dem Sinn, dass du den Markt schadest und dann weniger Marktvolumen und weniger Klimaschutz hast. Das wäre dann die Schattenseite.
Was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, ungefähr bei der Hälfte hat der Dealer schon die Hand gehoben virtuell. Das sagt mir, da hast du was zu entgegnen.
Genau, da würde ich gerne einhaken. Also ich sehe da nicht so wirklich diese Dichotomie zwischen Regulierung und Freiwilligkeit. Also ich glaube, dass sehr wohl der freiwillige Markt nicht unbedingt mit einer Regellosigkeit oder ich glaube, es geht einfach darum, dass man etwas geordnetere Spielregeln einführen, die einfach, ich glaube, das ist ja das Zentrale, dass im Moment oder zurzeit einfach das Vertrauen in den freiwilligen Markt zumindest nicht vielleicht komplett verloren gegangen ist, aber vielleicht auch teilweise berechtigte Zweifel existieren. Und natürlich haben wir jetzt irgendwo diesen Spagat, dass wir einerseits einen liquiden, dynamischen Markt generieren möchten und antreiben möchten und auf der anderen Seite aber eben das Bedürfnis haben, sage ich mal, Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube, dafür braucht es dann doch Regularien und vielleicht dann auch nochmal auf das Thema Policy zurückzukommen, Erich. Also was wir jetzt auch sehen, zum Beispiel die EU reagiert auch in diese Richtung, zum Beispiel ganz stark auch aus der Ecke Konsumentenschutz, weil wir ja doch sehen, dass immer mehr Firmen sich gerne mal auf ihre Fahnen schreiben, dass sie klimaneutral sind oder klimaneutrale Produkte produzieren. Und im März 2023 ist ein Vorschlag entstanden für eine EU-Direktive zum Thema Green Claims und da wird eben auch das Thema Offsets behandelt und dort wird ganz, ganz explizit darauf verwiesen, dass eben in Zukunft die Mitgliedstaaten der EU dazu aufgefordert sein werden, Mechanismen zu etablieren, die eben von den Unternehmen abverlangen, genau zu deklarieren, welcher Teil der sogenannten Klimaneutralität durch Offsets generiert wird, ob es sich hier dabei um Reduktionen oder um Entfernungen handelt. Also sprich, gibt es da Maßnahmen durch Klimaschutzprojekte, die dazu dienen, CO2 oder CO2-Äquivalente zu binden oder eben zu reduzieren. Und das Dritte, was ganz, ganz wesentlich sein wird, ist auch zu beschreiben im Detail, inwiefern diese gekauften Offsets wirklich auch zuverlässig sind, welche Methodik dort verwendet worden ist, um eben zu untermauern, dass diese Nachhaltigkeitsclaims auch wirklich robust sind.
Kann ich so wie Sie es unterstreichen, Adela, da bin ich 100% d'accord. Bevor der Erich kommt, vielleicht noch ein Satz. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, für den Anfang vom Markt, diese Geburtswehen, war es gut. Der Konsument hat sich ausgekannt, er hat gewusst, okay, klimaneutral hat einen Wert und da verstehe ich auch, was darunter. In einem aber jetzt sich entwickelteren, aufgeklärteren Markt musst du das klimaneutral eben erklären und eben sagen, nur mit Kompensation an anderer Stelle ist es einfach nicht gemacht, da ist es nicht geholfen. Deswegen gibt es auch jetzt ganz klare Regeln zum Claiming klimaneutral. Und was uns betrifft, kann ich auch sagen, dass wir das klimaneutral, das Wort und den Claim super gefunden haben, weil man sich auskennt und das Wort hatte auch eine Bedeutung und einen Wert. Mittlerweile verwenden sie aber nicht mehr. Wir sagen entweder finanziellen Klimaschutzbeitrag, Financial Carbon Contribution oder wir sagen Certified by Climate Partner Certified, weil wir verstanden haben, dass klimaneutral auch missverständlich interpretiert werden kann. Also es war gut, dass es den Claim gegeben hat. Wir gehen trotzdem von dem Claim weg, weil er missverständlich verstanden werden kann.
Ich versuche jetzt sozusagen aus dieser ersten Runde mal kurz eine Synthese, was ich glaube gehört zu haben, wo wir Konsens haben, ist Punkt 1, dass dieser Markt sehr ungeregelt entstanden ist, war wichtig, damit er überhaupt entsteht. Punkt 2, er ist möglicherweise mittlerweile so weit sozusagen gewachsen, dass gewisse Standards und gewisse sozusagen Integritätsrahmen wahrscheinlich helfen, hier ein Level Playfield für alle Teilnehmer zu schaffen und sozusagen die schwarzen Schafe aus dem Markt zu treiben. mit der Einschränkung, bitte nicht Zugangshürden bauen, die dann dazu führen, dass es zu einer quasi Monopolisierung des Marktes kommt, beziehungsweise zu einem Abfall des Interesses an diesem Markt, also mit Augenmaß bitte.
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Gott sei Dank wird das, was wir hier sprechen, aufgezeichnet. Weil dann kann ich mir deine Synthese noch einmal im Nachgang anhören. Ich kann sie aber auf jeden Fall zu 100% tragen.
Jetzt ist da ein Wort eingeführt worden und da möchte ich dich, Klaus, ein bisschen aus der Reserve locken. Ich weiß ja, dass du sozusagen in deinem Wirkungskreis ja an allen möglichen Enden sozusagen beisteuerst. Und das Wort klimaneutral ist ein Reizwort. Vor dem Hintergrund, dass es bis jetzt eigentlich keinen normierten Begriffsinhalt hatte und deswegen hat jeder sich irgendwie so sein eigenes klimaneutral zusammenbastelt und mich hat ein bisschen gewundert, dass ich noch kein Auto kaufen kann, das klimaneutral ist. Also das hat sich dann doch keiner traut. Ja. Tut sich da was?
Ja, es tut sich was. Es gibt also Bestrebungen auf ISO-Seite, dass es eine ISO-Norm geben wird, die vielleicht sogar, wenn alles gut geht, heuer noch ins Ziel kommt. Übrigens wird seit 4 Jahren diskutiert und die Chance, dass der Begriff klimaneutral in einer Norm geregelt wird, ist nur deswegen da überhaupt, weil ISO qualifizierte Mehrheiten zulässt und keine Einstimmigkeit, weil du hast bis jetzt, bist du daran gescheitert, dass immer ein anderes Land ein Veto eingelegt hat. Da geht es aber auch um die Begrifflichkeit. Carbon neutral auf Englisch ist auch verständlich, im Französischen klingt es aber wieder anders. Und in anderen Sprachen auch wieder anders. Also jetzt wirklich einen internationalen Begriff zu definieren, war eine Herkulesaufgabe, die heuer ins Ziel kommen wird. Dann ist der Begriff klimaneutral genauso, wie es die Adela übrigens gesagt hat. Dann wird er so definiert werden. Du musst selber sparen, sonst geht's nicht, sonst bist du nicht glaubwürdig. Du musst einen Plan haben, wie du auf Net Zero, also wirklich auf Null runterkommst in den nächsten Jahren. Du musst die Mitarbeiter und die Stakeholder und die Kunden einbinden. Und das, was überbleibt, das Unvermeidbare, musst du mit wasserdichten Zertifikaten, die einer externen Prüfung standhalten, kompensieren. Nur wenn du diese Schritte durchgängig, chronologisch und dauerhaft erfüllst, dann darfst du klimaneutral sein. Aber noch einmal, wir gehen einen Schritt weiter als Climate Partner. Wir wollen ausschließen, dass irgendjemand das missversteht. Deswegen, wir versuchen den Begriff überhaupt zu vermeiden. In dem Sinn, wenn du mich so fragst, kommt die Norm 1, 2, 3 Jahre zu spät.
Jetzt würde ich gerne sozusagen eins tiefer legen. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen technischer. Und sozusagen würde ich gerne mit dir anfangen, Adela. Was wir ja immer, wir diskutieren das ja nicht in der Runde nicht zum ersten Mal. Und was da sozusagen immer wieder aufpoppt, ist sozusagen die zunächst mal faktische Schwierigkeit, dass die der Hand, also freiwillige Zertifikate, die ich sozusagen mit guten Standards und mit einer entsprechenden Dokumentation erwerben kann, unter anderem bei Climate Partners, typischerweise aus Jurisdiktionen kommen, die sehr, sehr weit weg sind, die dann irgendwo sich in Südamerika abspielen oder sich irgendwo in Asien abspielen, also weit weg. Und wir auf der anderen Seite immer wieder erleben, dass uns unsere Klienten fragen, na, wir hätten gern Zertifikate, und zwar richtige, freiwillige Zertifikate, nicht irgendwas, aber wir hätten die gern näher, also sozusagen im Extremfall gern aus der Nachbarschaft im Waldviertel. Deutschland wäre auch schon super und Europa ging ja auch noch, aber wir scheuen uns ein bisschen, da irgendwas aus Vietnam oder El Salvador einzukaufen. Was ist denn da dahinter? Ich meine, wir fallen ja nicht nur uns auf, offensichtlich ist es gar nicht so einfach. Einmal von deiner Seite, Adela, was ist denn da dahinter das technische Problem? Warum kann ich keine Zertifikate aus dem Schwarzwald kaufen?
Das muss ich korrigieren. Also ob ich welche aus dem Schwarzwald kaufen kann, das kann ich dir jetzt ad hoc ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß tatsächlich, dass es diverse Klimaschutzprojekte in Deutschland gibt, die eben zum Zwecke der Generierung von den Verified Emission Reductions existieren. In Österreich ist es tatsächlich relativ überschaubar und generell, wenn man das Volumen an Zertifikaten, die ihr Ursprungsland in der EU haben oder ihren Ursprung in der EU ist, deutlich geringer. Das ist wirklich nur ein Bruchteil dessen. Der Großteil der Projekte stammen aus, sage ich mal, der, wie man sagt, sich noch entwickelnden Welt oder aus dem globalen Süden. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist das zurückzuführen auf das sogenannte Kyoto-Protokoll, das ist der Vorläufer des Paris Agreements. Gemäß dieses Kyoto-Protokolls wurde unterschieden zwischen dem sogenannten Uncapped und Capped Environment. Und die Länder, die zu diesem Uncapped Environment gehören, also eben ein großer Teil des ja, sogenannten globalen Südens oder den Entwicklungsländern, waren eben selber nicht aufgefordert, eigene Klimaschutzziele zu etablieren und zu verfolgen. Sprich, diese Länder boten eine gute Möglichkeit, um in Klimaschutzprojekte zu investieren. Und die Resultate konnten dann eben gekauft werden von den Ländern aus dem sogenannten Capped Environment. Mit dem Paris Agreement ist diese Differenzierung jetzt aufgelöst worden. Und somit stellt sich ein bisschen die Frage, wem dürfen wir denn jetzt nun diese Erfolge aus diesen Klimaschutzprojekten anrechnen? Das ist eine Problematik, die sich daraus ergibt. Der zweite Grund ist natürlich auch eine Kostenfrage, das heißt, und auch eine Potenzialfrage. Sprich, ich kann im Amazonas in Lateinamerika deutlich mehr aufforsten, als das tatsächlich im Schwarzwald der Fall sein wird. Und natürlich auch die Investitionen, die dazu notwendig sind, um zum Beispiel ein solches Aufforstungsprojekt durchzuführen, sind dann doch deutlich geringer, als das bei uns in Europa ist. Das heißt aber nicht, dass sich nicht auch etwas bei uns in Europa tut. Zum einen steigt tatsächlich die Nachfrage an europäischen Projekten. In Österreich selber gibt es ja auch dieses, sage ich mal, Vorzeigeprojekt in Keindorf. Und die Kollegen aus Polen, also hier von der KPMG in Polen, haben auch ein super spannendes Projekt unterstützt. Also da gibt es tatsächlich eine Plattform, eine eigene, die sogenannte GSS CERT. Und dort werden tatsächlich ausschließlich polnische Projekte gehandelt. Dort auch registriert auf Blockchain-Technologie, also auch ganz sicher und dadurch auch das Problem des sogenannten Double-Claimings oder Double-Countings vermieden. Und ja, und weitere solcher Plattformen und Registrierungsstellen werden dort laufend weiterentwickelt. Das heißt, wir sehen, in Europa tut sich was und das gar nicht so weit weg hier von Wien aus.
Nehme ich mal mit, also wir haben einmal das Problem, dass wir sozusagen gern globalen Süden oder der globale Süden eben was bereitstellen konnte, weil der globale Norden, wenn ich es so formulieren darf, sozusagen schon politisch verpflichtet war, was zu tun. Deswegen Projekte dort in Wirklichkeit sozusagen nicht zusätzlich unter Anführungszeichen gesehen wurden.
Genau. Adele hat jetzt gerade eine Lanze für den freiwilligen Klimaschutz gesprochen, weil so ungeregelt, lieber Erich, wie du getan hast, ist der freiwillige Markt nämlich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Unverrückbar gibt es diese vier Pillars, die Adele angesprochen hat, das Double Counting, dass es nicht geht, das Dauerhaftigkeit, dass der Wald eben für immer steht, der Ausschluss von Doppelzählung, dass man es nicht zweimal zählt und die Prüfung von einer unabhängigen Institution, wie eben Gold Standard oder wen auch immer. Das gab's schon, da hat sich dieser freiwillige Markt auch schon selbst committed, dass es einfach mindestens diese vier Bestimmungen braucht. Und deswegen, weil der Markt sich selber schon geregelt hat, sind sehr, sehr viele kleine Liebhaberprojekte einfach durch den Rost gefallen, weil so eine Überprüfung von einem unabhängigen Dritten, das brauche ich euch KPMG nicht sagen, kostet von 20.000 Euro aufwärts pro Projekt. Und da schlagst die ganzen kleinen Liebhaberprojekte, die es da gibt. Da gibt es noch Regionen, die einfach das trotzdem machen und Käufer, die das trotzdem kaufen. Das sind aber in der Regel wirklich Liebhabergeschichten und die großen Corporates, die das dann machen, kaufen dann doch lieber Zertifikate, die aus einer Buchhaltung kommen und tatsächlich aus dem globalen Süden.
Und da stellen wir mal, wir könnten diese vier Säulen eines ordentlichen Zertifikats aus Europa darstellen. Siehst du da auch sozusagen eine gewisse Marktreferenz, sozusagen, eigentlich jetzt unabhängig davon, dass sie natürlich passen müssen, aber eigentlich geografisch je näher, desto lieber?
Na sicher, das ist also jeden Tag fragen mich Kunden, ob sie in Mistelbach, in Guntramsdorf oder in, weiß ich nicht, Bad Vöslau kompensieren können. Und jeden Tag muss ich ihnen eben erklären, dass die österreichische Klimastrategie mehr oder weniger alles reingeschrieben hat, was im Klimaschutz nur denkbar ist. Und wenn ich von dort Zertifikate nehme, dann würde ich es in Wahrheit der Republik Österreich in irgendeiner Art und Weise wegnehmen. Mhm. Und nachdem die Republik Österreich das nicht zulässt, würde ich es dann zweimal zählen, dann wäre es double gecounted, dann geht's einfach nicht. Also ich muss meine Kunden tagtäglich enttäuschen, wenn du das so hören möchtest, und muss dich davon überzeugen, dass der Klimaschutz tatsächlich international ist. Das CO2-Molekül verweilt über 100 Jahre in der Atmosphäre. Es wird mit den Winden überall hingetragen. Die CO2-Konzentration auf den ganzen Planeten ist auch in der Atmosphäre auch überall gleich. Es ist egal, wo du mit dem Auto fährst, ist überall gleich schlimm. Und deswegen ist es im Umkehrschluss auch egal, wo du den Baum pflanzt, der ist überall gleich gut. Und das kann tatsächlich in Eritrea oder in Peru sein. Das muss nicht in Mistelbach sein.
Ich habe ein Gedankenproblem bei der ganzen Geschichte. Also ich habe verstanden, dass sozusagen alles, was der größte Teil, was wir an Dekarbonisierungsbestrebungen sozusagen in Europa anstellen können, eigentlich schon sozusagen zugerechnet wird den Zielsetzungen, die sich die nationalen Regierungen gegeben haben. Und ja, damit sozusagen tun wir das formal schon. Und auf der anderen Seite nehme ich aber jeden Tag wahr, dass das formale Tun doch weit vorm echten Tun ist. Weil wie viel dann wirklich passiert von dem, was man sich vorgenommen hat, das ist eine sehr zweite Geschichte. Und das ist gerade in Österreich eine eher traurige Geschichte. Wir sozusagen nach allen möglichen sozusagen Benchmarks sind wir, glaube ich, ziemliche Schlusslichter an dem Thema. Und jetzt gibt es da und dort sozusagen Überlegungen, wie man das ankurbeln könnte, damit man sozusagen mehr Initiative aus dem Privaten kriegen. Ich weiß, Adela, dass du da an ein paar Stellen drüber nachdenkst. Gibt es eine Chance, irgendwie da national was Ähnliches hinzukriegen, zunächst einmal, also sozusagen im naheliegenden Wirkungsbereich, was dazu führt, im Endeffekt, dass Unternehmen erfreut haben, in Dekarbonisierung zu investieren, weil andere Unternehmen erfreut haben, dann diese Investition beizutragen, weil sie selber wieder dafür verwenden können, sozusagen ihre eigene Dekarbonisierungsgeschichte zu unterstützen. Und jetzt bin ich sehr vorsichtig in den Begriffen, also so weniger formal wie materiell. Gibt's da, du hast Polen was erwähnt, dass es da Plattformen gibt? Wie könnte sowas funktionieren?
Ja, danke für die Frage. Da gibt's, wie vorhin eben erwähnt, diese privaten Initiativen einerseits. Also die sind wirklich rein privat, wobei da möchte ich auch nochmal das Thema Standardisierung aufgreifen, was von Klaus vorhin erwähnt worden ist. Und es ist ja nicht sehr, als ob es da heute nicht schon Standards gäbe. Also da gibt's ja auch zum Beispiel einen ISO-Standard auch, eben im Kontext von solchen Klimaschutzprojekten, die eben, sag ich mal, Leitlinien auf Projektebene für die Quantifizierung, Überwachung und eben Berichterstattung über die Verringerung von Treibhausgasemissionen oder eben zum Abbau von Treibhausgasemissionen dienen. Das ist eben zum Beispiel auch ein Standard, der von dieser polnischen Initiative, die ich vorhin erwähnt habe, genutzt wird. Da gibt es eben auch den Standard von der UN, da gibt es Standard von den, sage ich mal, anderen Instituten oder Institutionen. Ich glaube, was ganz wichtig ist einfach, dass man ganz viel Transparenz schafft und einfach sagt, okay, welcher Standard wird da eigentlich angewendet? Welche Limitierung hat der? Welche Methodologie wurde da tatsächlich angewendet? Also ich bin schon beim Klaus, dass ich sage, okay, das sollte jetzt nicht vielleicht absolut auf einen Standard reduziert werden, aber ich glaube, es braucht sowas wie einen Metastandard, dass da ganz konkret und klar und transparent darauf verwiesen wird, wie man zu diesen, sage ich mal, Ergebnissen gekommen ist. Das Zweite, was ich da aus Polen noch berichten kann, ist, da gibt es tatsächlich schon einen Gesetzesentwurf, der aktuell auch schon mit der EU diskutiert wird, zur Schaffung eines nationalen Systems. Also da geht es wirklich darum, dass man auf staatlicher Ebene einen Standard und ein Register schafft, das dann die Basis bietet, um eben nationale Projekte dort eintragen zu lassen und, sage ich mal, auch die Mechanismen zu schaffen, um eben so ein Double Claiming oder Double Counting zu vermeiden und aber auch den heimischen Markt zu fördern und zu incentivieren, um die Klimaziele zu erreichen. Weil, so wie du ja gesagt hast, Erich, aktuell ist da ja noch eine große Kluft zwischen Zielen und tatsächlich erreichten Ergebnissen. In Österreich sind wir ja auch aktuell nicht auf dem besten Kurs oder ehrlich gesagt auf einem ganz schlechten Kurs, die deklarierten Ziele für 2030 zu erreichen. Und laut Rechnungshof Pressemitteilung drohen dem österreichischen Staat über 9 Milliarden Euro an Kompensationszahlungen. Also, was ich damit sagen möchte, ja, es gibt Initiativen, sowohl auf privater als auch auf staatlicher Ebene in Polen, solche Mechanismen und Standards zu etablieren und dadurch eben auch lokale Initiativen zu mobilisieren, die dazu beitragen, die staatlichen Ziele zu erreichen.
Wenn ich da vielleicht die Brücke von der Tele bauen darf zu dem, was wir vorher gesprochen haben, zum Claiming Klimaneutralität oder auch Nicht-Claiming Klimaneutralität, was ich sehr wohl machen kann im Freiwilligenmarkt, noch einmal, ich bin im Freiwilligenmarkt, ich muss ja bei den österreichischen Projekten keine Tonne CO2 kaufen. Das muss ja nicht sein. Ich kann ja einen finanziellen Klimaschutzbeitrag machen. Und so versuchen wir gerade die Krux zu lösen, weil natürlich ist es charmanter, ein österreichisches Projekt zu verwenden. Ich kann ein Beispiel von dem Karwendel geben. Das ist ein Mooranggebiet in Tirol, wo wir tatsächlich von einem finanziellen Klimaschutzbeitrag sprechen, weil dort aufgeforstet wird, weil dort renaturiert wird und weil dort auch Kunststoff gebunden wird im Boden. Was ich aber nicht machen kann, ist, wenn das eben nicht reguliert ist, wenn es dort auch keinen Standard gibt, nachdem das gerechnet wird und weil es in der Klimastrategie drinnen steht, dass ich von denen 10, 20, 30 Tonnen CO2 kaufe. Das muss ich aber nicht. Aber ich kann dem Kunden sagen, ich habe einen Mix von Projekten. Da gibt es welche, die sind geprüft, einfach wasserdicht, und ich habe auch Zertifikate, die ich in meine Buchhaltung reinbekomme, und das geht's ja, wir sind ja weit weg vom Excel, das ist ja schon ein System, das ist ja wie beim Bankkonto, du musst irgendwas löschen können am Ende des Tages, also tatsächlich irgendetwas muss abgebucht werden, das geht eben beim Karwendel nicht, aus den Gründen, die wir vorher besprochen haben, das muss aber auch nicht sein, ich kann sagen, ich nehme, das lege ich an, das Projekt im Hintergrund, ein Projekt tatsächlich in Eritrea, wo ich eben WIAs, CIAs oder eine andere Währung bekomme, die ich löschen kann für meine Buchhaltung und unterstütze parallel dazu mit 10%, 20%, 30% von der Geldsumme das Projekt im Karwendel, weil das alle Kriterien erfüllt, die wir brauchen und den Charme hat, dass ich dort hinfahren kann, dass ich dort einen Urlaub machen kann, dass ich dort ein Foto schießen kann, dass ich die Region besuchen kann. Damit habe ich beides, aber ich muss wieder beim Claiming aufpassen. Ich darf dann tatsächlich nicht Tonne CO2 vom österreichischen Projekt sagen, sondern ich unterstütze ein klimafreundliches Vorhaben.
Das heißt aber, dass wir letztlich deswegen nicht die lokalen Zertifikate derzeit noch haben, obwohl es da sozusagen Möglichkeiten gibt, auch die handelbar zu kriegen nach anderen Standards und anderen Kriterien, weil wir ein Buchhaltungsproblem haben. Und das ist, da darf ich mich kurz einbringen. Weil im Grunde geht es ja um die Frage, kann ich das auch aufbuchen, kann ich sicherstellen, dass das nur einmal verwendet wird, damit es auch wirklich zusätzlich ist. Und das ist sozusagen der Teil, von dem wir sozusagen als KPMG ja auch massiv daherkommen. Und da kann ich nur immer wieder darauf verweisen, dass am Ende stehen wir vor einem vollständigen System des Carbon Accountings. Wir werden CO2 verbuchen wie Euros, Dollars und Yens.
Genau.
Und solange wir das nicht können, können wir in Wirklichkeit nicht durchsteuern. Also das ist so, Entschuldigung, dass ich da kurz aus meiner Moderatorenrolle falle, aber das ist wirklich wichtig, weil ja, das ist das, womit wir auch ständig konfrontiert werden, auch in wirklich großen Projekten. Wie stelle ich wirklich buchhalterisch sicher, dass ich meinen CO2-Abdruck nicht schätze, sondern verbuchen kann? Betrifft Zertifikate, wie den eigenen Footprint, wie Scope 1, 2, 3, ich muss es verbuchen können. Und da müssen wir es dann gewöhnen. Das wird in die Buchhaltungssysteme eingehen, wie die Euros und Dollars und Yens. Das ist einfach so. Und ich glaube, es ist richtig so. Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Zeit. Jetzt will ich gerne noch sozusagen einmal Blick in die Zukunft. Ja, jetzt machen wir wieder ganz auf. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, freikaufen geht nicht. Das darf man gar nicht machen. Andere Menschen sagen, das muss ja alles zum Ende kommen, weil irgendwann sind wir klimaneutral, dann braucht keiner mehr Zertifikate. Und dann gibt es andere, die sagen, das Zertifikate-Thema wird uns ewig erhalten bleiben, weil es nämlich damit getan ist, dass wir sozusagen irgendwann einmal einen Status erreicht haben und dann auch mal weiter müssen, nie wieder über Carbon nachdenken, sondern dass sozusagen die Tatsache, dass wir einen CO2-Haushalt so einpendeln müssen, dass er in Balance mit unserem Planeten bleibt, das wird eine stetige Aufgabe sein, der wir uns widmen, die allen anderen Daseinsvorsorgeaufgaben. Wie ist denn da, ich fange jetzt wieder ein Stück mit dir an, Adela, wie ist denn da dein Gefühl? Ist das was in den nächsten 10, 15 Jahren verschwinden wird? Ist das was auch noch unsere Kinder betreiben werden? Sozusagen ist das Thema, der eine investiert, um vielleicht dann nicht mehr zu reduzieren, sondern um tatsächlich sozusagen raus, nicht einzusparen, sondern tatsächlich CO2 sozusagen zu reduzieren und zu binden. Und der andere sozusagen zeugt dann dafür, dass es passiert ist. Wird uns das begleiten über Generationen, ist das, was wir uns sagen, das wird jetzt 10, 15 Jahre spielen und dann ist es eh vorbei.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema uns noch lange Zeit begleiten wird. Und ich glaube auch, dass nach diesen Kinderkrankheitssymptomen auch eine Zeit bevorsteht. Wie gesagt, mit mehr Transparenz, mehr Regulierung, nicht im Sinne von Zwang, sondern tatsächlich eher im Sinne von klareren Spielregeln und weniger Fragmentierung am Markt, wird da auch das Vertrauen wieder zugewinnen. Und das Zweite ist, es gibt eigentlich keine Alternative. Es gibt keine Alternative, denn wir wissen, dass sozusagen jede wirtschaftliche Aktivität geht bis zu einem gewissen Grad immer unausweichlich auch mit Emissionen einher. Und ich kann ein Unternehmen oder auch eine öffentliche Institution nicht gegen Null treiben, was die Treibhausgasemissionen anbelangt, nur durch eigene Initiativen innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette. Sprich, wenn ich wirklich netto Null sein möchte, dann muss ich mein Geschäft einstampfen. Das ist, sage ich mal, die einzige Option. Sprich, wir werden nicht drum herum kommen. Und das weiß ich auch aus der Teilnahme an Kongressen, mit universitären Einrichtungen, mit Krankenhäusern, mit auch eben Firmen aus dem privaten Umfeld. Es wird immer Restemissionen geben und mit denen müssen wir irgendwie umgehen. Und dieser Mechanismus mit den freiwilligen Carbon Offsets, die sollen nicht die Reduktionsambitionen und ja, Bestrebungen der Firmen und der Unternehmen, sage ich mal, ersetzen. Sie sollen sie ergänzen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, dass diese Reduktionsmaßnahmen innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette und eben der Zukauf von robusten Klimaschutz-Offsets tatsächlich komplementär sind.
Gehe ich 100% mit. Das ist auch eine tolle Formulierung, wie es du gebracht hast. Das bleiben Restemissionen über Punkt. Und wenn die nicht im Widerspruch zu den eigenen Maßnahmen stehen, dann ist es zulässig, diese Restemissionen tatsächlich an anderer Stelle auszugleichen. Ich stehe gerade vor einem riesengroßen Dilemma, ehrlich gesagt, bei den ganzen Flugreisen. Soll ich das zulassen, dass jemand einfach eine Flugreise kompensiert? Soll ich das abdrehen? Wenn ich es abdrehe, gibt es weniger Investitionen in Klimaschutzprojekte, weniger Bäume werden gepflanzt. Wenn ich es zulasse, ist schon sehr nah am Greenwashing, weil der Mensch könnte vielleicht überhaupt nicht auf Urlaub fliegen oder mit dem Zug wohin fahren. Das ist schon tatsächlich ein Dilemma, das wir sehr, sehr lebendig diskutieren innerhalb der Climate Partner Community und da auch jetzt noch keine hundertprozentige Lösung haben. Das Einzige, was klar ist, klimaneutral, das Wording beim Fliegen, das geht wirklich nicht mehr. Das war gut. Das war eine Zeit lang gut. Das muss man auch sagen. Das hat auch, war auch, glaube ich, das erste, was jemals klimaneutral angeboten wurde, ein klimaneutrales Fliegen. Ist aber nicht mehr gut. Ist aber nicht mehr gut, weil, ja, das tatsächlich sehr nah bei fossilen Treibstoffen ist und fossile Treibstoffe klimaneutral zu machen, ist irgendwo mittlerweile ein Widerspruch in sich. Trotzdem, alles, was auch die Ölkonzerne, die jetzt sich mit Aufforstungsprojekten und mit Klimaschutzmaßnahmen beschäftigen, das sollte man schon zulassen auch. Das sollte man schon zulassen auch, weil sonst verliert man auch jene, die einfach finanzstark sind und tatsächlich einen Markt in Gang bringen können. Das muss man auf der anderen Seite ganz ehrlicherweise auch sagen. Wir werden diese Ölfirmen auch brauchen und ihnen aber anbieten müssen, dass sie Teil von der Lösung werden und nicht mehr nur Teil vom Problem sind.
Was vielleicht noch ganz kurz auch noch ergänzend dazu. Ich denke, was auch noch wichtig sein wird, ist, dass die verschiedenen Teilnehmer und Stakeholder in dem ganzen System einfach sich gegenseitig einerseits challengen, ja, und das ist ja auch gut, diese gesunde Skepsis, die da ist, aber es muss halt einfach ein ausgereiftes Zusammenspiel sein. Also es braucht die Projektentwickler, es braucht staatliche Infrastrukturen und Institutionen, es braucht etwas auf zwischenstaatlicher Ebene, es braucht die Prüfer, es braucht die Verifizierer, es braucht die Standards und ich glaube, das Ganze muss einfach in einem iterativen Prozess sich immer weiterentwickeln. Und ich glaube, da muss man eben mit einer gesunden, wie gesagt, Portion Skepsis auch reingehen und sich auch immer wieder selber hinterfragen und aber auch als Unternehmen, das wirklich versucht, eben diese Restemissionen, die nicht vermeidbar sind, zu kompensieren, mit der größtmöglichen Anstrengung wirklich zu substanzieren. Sprich, ich gehe zu einem, weiß ich nicht, Händler des Vertrauens, ich schaue mir an, welcher Standard ist dort angewendet worden, ich nehme vielleicht noch eine dritte Partei dazu, die das überprüft, die mir genau sagt, okay, das ist zu berücksichtigen, da hätte ich vielleicht Bedenken, frag dann nochmal nach. Und ich glaube, das ist sozusagen dieser Best Effort, sollte einfach auf allen Seiten gegeben sein, damit das Ganze in eine richtige Richtung geht.
Dann erlaube ich mir quasi für unsere Zuhörer zusammenzufassen.
Darf ich noch einen Aspekt, bevor du zusammenfasst, einbringen? Ihr habt beide kritisiert die Ambitionen der Republik Österreich. Ich bin hundertprozentig bei euch. 1990, Beginn der Klimaschutzdiskussion, mehr oder weniger auf jeden Fall Basisjahr vom Kyoto, waren österreichische CO2-Emissionen 79 Millionen Tonnen und heute sind sie in etwa 79 Millionen Tonnen. 30 Jahre Klimaschutz, keine Tonne eingespart. So leicht kann man es sich aber nicht machen, man muss da schon genauer hinschauen. Und auch die Verdienste, die beispielsweise das Gebäude geschafft hat in den letzten 30 Jahren, berücksichtigen. Du darfst sein Haus einfach heute nicht mehr so bauen wie vor 30 Jahren. Fängt vom U-Wert an bis hin zur Energieversorgung. Auch die Industrie hat doch auch einiges gemacht und ist in dieser Emissionshandelsrichtlinie drinnen, wo sie auch nicht mehr rauskommt. Auch die Energieversorgung hat einen Teil beigetragen. Die Umstellung auf erneuerbare Energieträger läuft gerade. Der Sarg nach der österreichischen Klimaschutzpolitik ist aber tatsächlich der Verkehr. Und da bin ich irgendwo bei dir, Erich. Das ist einfach der ungeregelte Bereich, wo auch Leute immer wieder sagen, sie sind aufs Auto angewiesen. Und wo du heute noch es zulässt, dass du mit Maschinen, die 30% Wirkungsgrad haben und einen Brennstoff verwenden, der von weiß Gott wo daherkommt, den einfach verbrennen dafür, dass sie Mobilität haben wollen bei Raumtemperatur und nicht 850 Grad in der Verbrennung haben möchten. Das ist ein ungeregelter Bereich, wo der freiwillige Markt einiges bewirkt hat, gerade bei der Mobilität in den letzten Jahren. Aber offenbar kommst du nicht schnell genug ans Ziel und die Zeit geht uns aus als Klimaschützer. Deswegen muss man den Markt auch regulieren. Und du hast gemerkt in den letzten Monaten, welche Widerstände es da gab, auch auf EU-Ebene, das Aus des Verbrennungskraftmotors einfach zu beschließen. Und das wäre sowieso erst 2030 oder irgendwann noch später gekommen. Da greifst du einfach in diesen Freiheitsgeist ein, den der Europäer haben möchte, den der Mensch haben möchte. Und dieses Dilemma ist halt wirklich schwierig in den Griff zu bekommen. Jedenfalls ist tatsächlich so, dass Klimaschutz, und da bin ich schon bei dir, geregelt werden muss, sonst dauert es einfach zu lange.
An der Stelle sozusagen zunächst einmal vielen herzlichen Dank dafür, weil das ist schon die Ankündigung unserer nächsten Folge, nämlich Klimaschutz und Mobilität. Spannendes Thema zwischen warum tun wir nicht, was zu tun sein muss und warum wollen wir jetzt Pfade festlegen, die uns die künftigen Technologien zuschnüren. Können wir wunderbar diskutieren, nehme ich mit. Wäre ein super spannendes Thema, das wir heute aber bitte nicht mehr öffnen. Sozusagen zurückzukommen auf sozusagen das Thema CO2-Zertifikate, habe ich jetzt mitgenommen. Ich darf mal zusammenfassen, fürchten Sie sich nicht vor freiwilligen Zertifikaten, das macht Sinn. Schauen Sie aber genau hin und tun Sie das auch, weil wir werden mit diesen Zertifikaten umgehen lernen müssen, so wie es noch nicht getan haben, weil wir werden immer Restemissionen haben. Es ist aber keine Entschuldigung, die eigene Einsparungspotenziale nicht zu nutzen. In dem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank für die wirklich super spannende und angeregte Diskussion da. Und wie gesagt, wenn alle Lust haben, in Kürze eine Folge zum Thema Klimaschutz und Mobilität zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Danke vielmals.
Impulse, der KPMG Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.